Ihr Lieben, bevor wir gleich in diese intensive Folge mit Sophia Thiel reinstarten, eine kleine Triggerwarnung. Sophia erzählt sehr, sehr detailliert und intensiv über ihre Essstörung und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Bedeutet also für euch, wenn ihr euch beim Hören nicht wohlfühlt, dann hört sie entweder gar nicht oder nur im Beisein von euren Lieben und achtet vor allem beim Hören auf euch, weil, ja, wie gesagt, das, was hier gleich erzählt wird, das ist nicht ohne und von daher an dieser Stelle diese kleine Triggerwarnung.
Und ich hatte auch ganz krasse Vorurteile, was Therapie angeht. Dachte ich mir, die anderen werden denken, ich bin Gaga. Und da bin ich heute ganz anders eingestellt. Und ich hätte es ja schon Jahre vorher hätte ich Therapie machen sollen. Ich würde auch sagen, es war die schwierigste Zeit, die ich bisher hatte, aber die auch mitunter wertvollste.
Das ist Wie geht's?
Sophia Thiel.
Ich glaube, das Format The Biggest Loser ist jedem ein Begriff. Es geht im Prinzip ums Abnehmen. Dass sich das so viele Menschen nach wie vor anschauen, zeigt, wie groß das Thema ist. Sophia Thiel war als Coach Teil dieser Show. Heute ist sie Influencerin, Autorin und eine wichtige Stimme im Kampf gegen Essstörungen. Unser Gespräch war eines, das bei mir unglaublich lang nachgehallt hat. Wir sprechen über Sophias Kindheit, die im Prinzip einen großen Einfluss auf ihren späteren Umgang mit ihrem eigenen Körpergewicht hatte. Über ihre Essstörung, die sie an einen Punkt geführt haben, der wirklich sehr gefährlich wurde. Wir sprechen aber auch über den Wendepunkt und die Kraft, die Sophia aus ihrer Essstörung entwickelt hat und die sie heute zu einem Menschen macht, der im Reinen mit sich selbst ist. Sophia erzählt sehr intensiv darüber, wie sich ihr Blick auf den sogenannten perfekten Körper verändert hat, was das Problem an diesem Bild ist und wieso sie sich heute so sehr dafür einsetzt, zu sensibilisieren, dass es okay ist, wie man ist und dass man keiner Sache nachstreben muss, die einem durch Social Media vorgegaukelt wird. Gut ist, was für einen selbst gut ist und nicht, was andere für gut halten. Wer dieses Gespräch hört, wird verstehen, wie wahr dieser Satz ist. Deswegen freut euch auf ein wahnsinnig intensives Gespräch mit einer tollen Frau. Freut euch auf Wie geht's? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Heute mit der lieben Sophia. Und ich freue mich unglaublich, dass dieses Gespräch heute zustande kommt und wir miteinander quatschen können und dürfen. Erstmal herzlich willkommen. Du weißt ja, unser Podcast heißt Wie geht's? Deswegen ergibt sich natürlich die erste Frage auch von ganz alleine. Mal Hand aufs Herz, wie geht's dir gerade?
Erstmal hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier Gast in diesem schönen Podcast sein darf. Und wie geht's? Ist, glaube ich, die meistgestellte Frage, die ich mal bekomme, aber so, aber nicht platonisch gemeint, sondern auf einer tieferen Ebene, weil ich ja mittlerweile sehr transparent bin, was meine mentale Gesundheit angeht. Und die letzten 10 Jahre Social Media war eine wilde Achterbahnfahrt. Und ich freue mich auch wirklich, wenn jemand das ganz ernst meint. Und mittlerweile sage ich dann auch nicht einfach aus Reflex gut. Punkt. Alles top. Soll ich sagen, dann wirklich ja, momentan nicht so gut. Aber ich kann sagen, dass aktuell wirklich wieder sehr, sehr gut ist.
Das ist doch schon mal ein wunderbarer Einstieg in diese Folge. Ja. Aber was meinst du? Also, weil ich kenne das von mir selber auch. Man kriegt diese Frage 1000 Mal gefühlt am Tag gestellt. Machst du das von Personen abhängig, wie du dann antwortest? Also gibt es auch Personen, denen du dann einfach sagst, ja gut, weil du keine Lust hast, mit denen jetzt tiefer in Gespräch zu gehen? Oder machst du das einfach pauschal, wenn dich jemand jetzt fragt, wie geht's dir, dass du dann halt auch das erzählst, was du gerade auf dem Herzen hast?
Ja, natürlich bei nahestehenden Menschen gehe ich natürlich tiefer ins Detail. Mhm. Und aber bei Menschen, wo es zu lange dauert, den ganzen Background zu erzählen, bin ich dann trotzdem ehrlich und sage, könnte schon besser sein. Momentan ist ein bisschen schwierig, aber dann gehe ich halt nicht nochmal extra in die Tiefe. Aber ich finde, wenn man so transparent ist, viel, viel besser, weil dann weiß das Gegenüber ja auch, mit einem besser umzugehen. Also beispielsweise auch im Job, im Management und so weiter. Da habe ich früher immer gesagt, mir geht's gut, ich habe die Kontrolle, ich kriege alles hin. Und das hat mich in Teufels Küche gebracht.
Das glaube ich dir. Aber kennst du dieses Gefühl, weil ich habe das dann auch mal oder ich versuche das auch nach wie vor, jetzt auch vor allem, nachdem wir diesen Podcast hier gelauncht haben, dass ich wirklich versuche auch ehrlich zu sein, nicht im Sinne von, ich packe jetzt meine ganze Lebensgeschichte aus, sondern nur im Sinne von, okay, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann sage ich dem Gegenüber auch, ja, mir geht es ehrlich gesagt gerade nicht so gut. Mhm. Und dann finde ich manchmal überraschend, was dann so für Gesichter auf der anderen Seite kommen, weil die wissen dann gefühlt so gar nicht damit umzugehen, weil sie ja erstmal davon ausgehen, jetzt kommt ja sowieso gut und dir. Kennst du das?
Ja. Also das kenne ich auch und man ist ja dann auch manchmal vielleicht schon in seiner eigenen Bubble drin und es ist für einen vollkommen normal und freut sich dann auch, wenn jemand, ist dann selber nicht geschockt, wenn jemand sagt, ja, heute geht es mir gar nicht gut, ist ein richtiger Scheißtag, ja. Aber ich finde, ich mache es dann gerne auch gerade extra. weil ich dann eben auch wissen will, wie reagiert die andere Person und ist jetzt auch ehrlich mit mir oder will sie das Gespräch lieber schnell beenden oder die Frage umgehen.
Das ist ein sehr guter Ansatz tatsächlich. Wir werden ja heute ganz viel über mentale Gesundheit, auch über deine letzten 10 Jahre natürlich reden. Deswegen freue ich mich sehr drauf und bin total begeistert, wie du dich mittlerweile auch für das Thema mentale Gesundheit einsetzt. Ich glaube, deswegen matchen wir auch so gut miteinander, weil wir das, glaube ich, sehr, sehr teilen, diesen Gedanken und die Wichtigkeit für dieses Thema. Aber damit wir so ein bisschen leichteren Einstieg haben, würde ich dich gerne zum Anfang einmal fragen, du bist 1995 in Rosenheim geboren. Wie darf ich mir deine Kindheit vorstellen? Wie bist du aufgewachsen?
Ja, also ich wohne jetzt mittlerweile seit 3 Jahren jetzt in Berlin und verglichen zu Berlin ist Rosenheim schon ein kleineres Dorf. Also es ist sehr überschaubar und sehr ländlich. Und wenn man natürlich aufwächst, sieht man das irgendwann nicht mehr. Man hat das halt jeden Tag vor der Haustür und dann sind halt Seen und Berge halt dann irgendwann langweilig, bis man sie nicht mehr hat. Mhm. Aber ich hatte eigentlich eine sehr behütete Kindheit, weil auch schon viele in meinem Umkreis oder generell auch Therapeuten gerne meine Kindheit gegraben haben. Wo ist das Problem? Und das muss in der Kindheit stattgefunden haben. Aber ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit. Meine Familie, wir haben einfach einen sehr, sehr starken Familienzusammenhalt, sind gemeinsam auch wortwörtlich schon durch dick und dünn, durch die schwierigsten Zeiten gegangen und haben auch ganz wichtige Familientraditionen, Geburtstage, Weihnachten und unseren alljährlichen vom Sommerurlaub zusammen. Und das schätze ich auch wirklich sehr. Natürlich war das dann auch mit den ersten Gewichtsschwankungen, mit der Essstörung auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, auch für die eben Angehörigen. Mhm. Und aber es war wirklich sehr behütet. Und habe aber schon früher an mir selbst angefangen zu zweifeln, weil Kinder können natürlich auch brutal sein. Mhm. Und dann kam schon sehr früh das Gefühl auf, okay, ich muss mich verändern, um dazu zu gehören. Ich bin irgendwie anders. Aber meine Kindheit war wirklich sehr, sehr schön und denk häufig gerne oft zurück.
Wenn du sagst, ich war anders und ich musste mich anpassen, was genau war anders, beziehungsweise was genau war in den Augen der anderen Kinder anders, weswegen du das Gefühl hattest, du müsstest dich anpassen?
Ja, das sind wirklich, ich glaube, so Kleinigkeiten, also was ich da auch schon von anderen gehört habe, bei mir war es halt immer das Gewicht und ich habe halt auch ein sehr rundliches Gesicht schon immer gehabt und da war ich halt sehr schnell das Pfannkuchengesicht oder guckt euch mal an, wie dick die ist und Specki oder Pummelchen und schaut mal, ihr Bauch hängt da raus und so sowas passiert irgendwie auch ganz schnell und vielleicht auch nur nebenbei und ist auch manchmal vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, aber das brennt sich wirklich ins Gedächtnis ein. Und ich kann mich fast an jede Situation erinnern in meiner Vergangenheit, wo solche verletzenden Situationen passiert sind. So, was hatte ich an dem Tag an? Was wollte ich an dem Tag gerade machen? Und das baut sich natürlich dann auf und begleitet einen, sodass diese innere Unzufriedenheit, das wurde bei mir dann irgendwann so stark, dass ich wirklich sehr ungesunde Gedanken entwickelt habe. Und wollte einfach abnehmen und dazugehören um jeden Preis, weil man sich dann auch mit anderen ständig vergleicht und ja aus diesem Leidensdruck raus will.
Und im Prinzip beantwortest du ja schon so ein bisschen diese Frage, aber würdest du so rückblickend mit der Erfahrung, die du jetzt hast, sagen, dass diese Dinge, die du gerade beschreibst aus deiner Kindheit, ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass dann im Erwachsenenalter so deine psychische Gesundheit so sehr gelitten hat?
Ja, also ich denke, ich möchte es nicht nur schlecht sehen, weil manche Dinge sind ja auch irgendwie ein Motivator für Veränderung. Mhm. Und auch alle negativen Dinge, die mir bisher passiert sind, würde ich nicht einfach löschen wollen, sondern die haben mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und an dem Punkt, wo ich heute stehen darf, bin ich sehr zufrieden. Ich denke, ich hätte auch wenn ich jetzt nicht diese sportliche Richtung eingeschlagen hätte, ich hätte irgendwo meine mentalen Herausforderungen gehabt, auf einem anderen Wege. Und das hat mich auch gezwungen, mich schnell damit auseinanderzusetzen und mich damit zu beschäftigen. Und ja, aber es war eine Kombination aus eben diesen Kommentaren, um zu fühlen, dass man irgendwie nicht dazugehört oder sich verändern muss. Dann vielleicht auch noch so ein bisschen in unserer Familie. Also meine Mom hat zu meiner Schwester und mir, hat sie immer liebevoll gesagt, wir sind die 3 dicken Schnecken. Mhm. Und mein Dad ist halt eher schmächtig und den mussten wir immer zum Essen zwingen. Und deswegen hat meine Mom für ihn immer seine Lieblingssüßigkeiten gekauft und die hat sie aber dann vor uns versteckt. Und so habe ich dann auch früh schon gemerkt, okay, für mich sind manche Lebensmittel verboten oder darf ich nicht essen. Und wenn man schon eben früh anfängt, Essen zu kategorisieren in gut, schlecht, erlaubt, verboten, das ist halt schon, das war der Nährboden für das Ganze. Und ja, das hat es mich schon sehr früh begleitet und wurde immer größer.
Ja, und du wurdest natürlich dann auch immer älter und hattest wahrscheinlich dieses Gefühl dann in dir und hast dich wahrscheinlich aufgrund dessen auch 2013 dann dafür entschieden, in das Bodybuilding einzusteigen. Und hast dann auch in relativ kurzer Zeit sehr viele Kilos verloren, also hast dir wahrscheinlich dann auch darüber irgendwo ein Stück weit Bestätigung geholt. Was denkst du, warum hast du rückblickend betrachtet mit Bodybuilding angefangen und warum ist es auch sehr schnell in dieses extreme Ausmaß gekippt?
Ja, also ich habe damals Menschen bewundert, die einen Sport aus Leidenschaft machen, die damit gar nicht aufhören können. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, entweder ist bei denen irgendwas im Kopf kaputt oder die haben was, was ich noch nicht gefunden habe. Und dieses Gefühl, was ich dann im Kraftsport hatte, hat mir beispielsweise Tennis damals nicht gegeben. Ich war zwar immer die mit dem härtesten Schlag, aber hat man mich ein bisschen auf dem Platz links, rechts rumgeschickt, war ich halt aus der Puste und sehr schnell frustriert. Und ich brauchte halt noch irgendwas, wo ich meine Kraft, ich habe auch mit den Jungs immer eher früher Armdrücken gemacht, wo ich die halt einsetzen kann. Und dann hat mich mein erster Freund dann ins Gym gebracht und bin aber zu der Schulzeit leider schon in die Magersucht reingerutscht. Ich war damals in der Freundin-Clique und ich habe irgendwann gedacht, ich möchte abnehmen um jeden Preis. Und dann holt man sich gerne mal gefährliches Halbwissen zusammen. Dann hört man irgendwie, frisst die Hälfte, Kalorienzellen, also immer nur Salat essen und Gemüse. Aber man weiß nicht wirklich, was man da tut. Ich habe einfach nur zu wenig gegessen, zu wenig Nährstoffe und bin laufen gegangen. So wie viele vielleicht so abnehmen, erstmal versuchen. Und habe dann gelernt, auch, das sind ja auch so Glaubenssätze, die man sich selbst dann auch so eintrichtert. Und ich dachte mir, okay, nur mit Gewalt, also wenn ich in der Ernährung leide, wenn ich hungere und wenn ich so lange laufe, bis mir schlecht wird, dann hat mir die Waage die Bestätigung gegeben, weil dann habe ich abgenommen. Aber dann bin ich sehr schnell sehr dünn geworden. Meine Klassenkameradinnen, also meine Gruppe damals, hat mich dann auch zum Schulpsychologen geschickt, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ja, sieht nach einer Essstörung aus, aber das war noch ganz weit entfernt von mir. Ich dachte mir, ich will doch nur mein Ziel erreichen, ich will das jetzt durchziehen und ich habe mich da wirklich festgebissen. Und dann habe ich ja Gott sei Dank noch den Schlenker, wo es schon echt ungut war, noch in Kraftsport gefunden, weil ich dann so, ich habe dann Athleten gesehen und die Bikini-Klasse kam mir da gerade auf und dann diese muskulösen Frauenkörper in den Bikinis und ich dachte mir, boah, und die essen so viel und die müssen essen und sehen, also bauen Muskulatur auf und dann habe ich mich da festgebissen und das war aber eigentlich nur, was ja auch ausschlaggebend für Suchterkrankungen oder halt speziell auch Essstörungen ist ja die Kontrolle. Und Bodybuilding ist ja dann der Sport, wo du die Kontrolle über alles übernehmen möchtest. Über deinen Körper, wie du ihn formst durch Training, Ernährung. Und plötzlich hatte ich endlich die Pläne, die ich mir immer gewünscht habe. Einfach Kopf ausschalten und wie ein Soldat einfach nur befolgen.
Boah, das klingt irgendwie jetzt in meinen Augen trotzdem so ein Stück weit auch ungesund. Wahrscheinlich hat dir das, ja. hat dir das zu dem Zeitpunkt viel gegeben und du hast da total viel Kraft rausgezogen. Ist ja erstmal auch was total Positives, dass man einen Sport oder irgendwas für sich findet, worin man aufgeht. Bevor wir jetzt den Schritt weitergehen, noch einmal kurz zurück. Diese Zeit, wo du dann quasi in diese Magersucht gefallen bist, hat sich da auch das Bild deiner Mitmenschen dir gegenüber verändert? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du dann schon auch von den anderen so aufgenommen wurdest, wie man dann überspitzt genommen sagen würde?
Ja, heute meinst du jetzt auch, ob ich anders behandelt worden bin, genau. Als ich abgenommen? Ja, also das sowas wie Pretty Privilege, was man ja auch von Social Media kennt, existiert. Ich habe das aber ganz oft in meiner Laufbahn schon mitbekommen, dass ich anders behandelt werde, wenn ich abnehme oder halt wieder die Kontrolle habe, mehr Sport mache und abnehme, als andersrum. Und Wahnsinn. In der Schule war es dann so, auf einmal wollten die Jungs mit mir reden und ich hing dann auf einmal mit einer Jungsgruppe ab, weil die Freundinnengruppe hat sich damals dann eher distanziert, aber weil ich halt auch ein ziemlicher Sturschädel war, ich wollte mir nicht helfen lassen, die haben sich Sorgen gemacht und ich habe gesagt, ist alles okay, ich ziehe das durch. Aber es waren auf einmal alle sehr nett zu mir, ich war irgendwie im Gym und dann eben auch diese ganze Anerkennung und so weiter, wo nachher Menschen, die sehen sich ja auch nach Sicherheit, Anerkennung, habe mich ja nur in dem Verhalten, was eben auf einem ungesunden Nährboden gepflanzt wurde, nur bestätigt.
Und ich wollte gerade sagen, das ist ja dann im Prinzip total toxisch, weil wenn du dann quasi von der Außenwelt auch noch signalisiert bekommst, okay, ich bin jetzt auf einmal gut genug, weil ich weniger wiege und weil ich besser in Form bin, mal einfach nur rein äußerlich, bin ich gleichzeitig auch ein besserer Mensch. Das ist ja ein total toxischer Gedanke, der sich da bei dir im Kopf eingepflanzt haben muss.
Ja, aber das kennt man ja auch in der Gesellschaft zum Beispiel, dass man sagt, oh, du hast aber schön abgenommen. Das ist, wird meistens positiv bestätigt. Aber die Person kann zum Beispiel in einer schweren Depression stecken und deswegen nichts mehr essen und ihr geht es eigentlich richtig schlecht.
Absolut.
Und wenn man zugenommen hat, dann ist eher so, obwohl man vielleicht, obwohl auch zunehmend was Positives sein kann in Sachen Heilung. Mhm. Und das ist halt leider, also habe ich das halt volle Breitseite so mitbekommen. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe das zwar sehr extrem gemacht, weil ich dann auch ziemlich schnell Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht habe. Und da wollte ich einfach 110% geben und habe eben da in Sachen Kraftsport, den ich ja bis heute gerne mache, aber keinen so gesunden Einstieg gehabt oder wie ich das kennengelernt habe, weil ich einfach das immer über Härte und Strenge machen wollte.
Ja, Wahnsinn. Und dann ging es ja weiter. Du hast gesagt, du hast dann an Wettkämpfen teilgenommen. Es ist dann auch immer extrem geworden. Du hast gerade das mit dem Bild des eines Soldaten beschrieben, der das dann einfach macht und seinen Plan durchzieht. Und du hast dich dann entschieden, die Leute auf diese Reise deiner Transformation mitzunehmen. Aus welchem Grund?
Also es kam ja dann sehr früh auch dieses Vorher-Nachher-Bild zustande. Das war auch schon 2014. Und ich wusste nach dem Abi nicht, was ich machen sollte. Also habe ich damals meine Social-Media-Plattform YouTube, Facebook, Instagram eröffnet und habe eben dieses Vorher-Nachher-Bild gepostet. Und das ging halt damals viral. Und das war halt noch zu einer Zeit, wo viral noch gar kein Wort war. Und Influencer, den Begriff gab es auch noch nicht. Aber das Bild wurde irgendwie auf koreanischen Websites geteilt oder was auch immer. Und dann dachte ich mir, aha, okay, scheint interessant zu sein. Und mein Ursprungsgedanke war, ich möchte nicht, dass eine Frau da draußen diesen Schmerz erfährt, wie ich. Ich habe das geändert und werde jetzt anders behandelt und dachte eben schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich dachte, ich habe den einen universellen Schlüssel gefunden und wollte einfach dieses Glück, was ich zu der Zeit hatte, mit jedem teilen, weil ich nicht wollte, dass Frauen gemobbt werden wegen ihres Gewichts. Und ich wollte eher so, Frauen ran an die Hanteln, macht euch stark, Kraftsport ist geil, könnt ihr viel essen, seid stark, cool. Und was ja auch eine gute Intention war, aber so wie ich mit einer besten Freundin oder dann der Community umgegangen bin oder wollte, habe ich nie bei mir selbst geschafft, weil ich bis heute, sehr gemeines Verhältnis stellenweise zu mir habe. Also nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt. Und bin immer noch stellenweise sehr fies zu mir.
Das finde ich total interessant, weil das muss ja dann in deinem Kopf irgendwie fast ein unlösbares Problem gewesen sein, weil parallel dazu, dass du dann diesen Hype bekommst und du wirst immer bekannter, du wirst YouTuberin, deine Profile gehen durch die Decke, du kriegst ja dann sogar auch eigene TV-Formate, du bist dann als Coach bei The Biggest Loser mit dabei. Also alles, was erstmal auf der Karte und auf dem Papier als wunderbare Entwicklung beschrieben werden würde. Du sagst jetzt aber gleichzeitig, dass du dich in dieser ganzen Situation gar nicht so wohl gefühlt hast. Also, dass du gar nicht so sehr im Reinen mit dir warst, wie das vielleicht die Außenwelt so wahrgenommen hat. Wie sah das zu dem Zeitpunkt in deinem Kopf aus? Was waren das für konkrete Gedanken, die du hattest? Obwohl es ja eigentlich total erfolgreich war zu dem Moment.
Ja, es ging halt auch alles zu schnell. Also, ich bin gleich im Entwicklungsprozess auch nicht wirklich hinterhergekommen. Und ich habe das aber auch gar nicht, ich hatte keine klaren Gedanken, das war das Problem. Ich war wie in einem Highspeed-Zug und habe alles nur an mir vorbeirauschen sehen. Und es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie friss oder stirb. Und ich habe dann mich selber gewundert, ich bin doch selber Schülerin. Ich habe zum ersten Mal geschafft, erfolgreich viel Gewicht zu verlieren. Ich habe jetzt ganz neu auch einen Trainer, mit dem ich gut zurechtkomme und Wettkämpfe mache. Und auf einmal wurde ich zur Lehrerin katapultiert, obwohl ich ja selber noch Schülerin bin. So hat sich das irgendwie angefühlt. Und habe versucht, meine Erfahrungen bestmöglich zu teilen und auf die Wünsche der Community einzugehen, was sie von mir wollen. Aber dann war der Druck natürlich, den ich mir auch zum größten Teil mir selbst gegeben habe, dass ich an der Speerspitze stehe. Ich muss ein Ideal erfüllen. Also wenn man hier eine Fitnesstrainerin hat, dann muss die gefälligst mit dem Sixpack um die Ecke kommen. Sonst ist sie ja nicht kredibil genug. Und da habe ich mich dann, und dann kamen halt schon die ersten Essanfälle nach meinen Wettkämpfen, was jetzt keine Seltenheit ist, dass nach Bodybuilding, also wenn man Wettkämpfe macht, nach extremen Diäten, heute gibt es ja auch sowas wie Reverse Diet, dass man schrittweise von der Diät wieder zurückgeht. Das habe ich nicht gemacht. Also danach war dann quasi ein Freifahrtschein, mach was du willst, wenn die Wettkämpfe vorbei waren. Und ich habe mich da schon über mich selbst, es hat mich erschrocken, wie ich die Kontrolle verliere. Und dieses Gefühl war eben prägend für mich, weil ich zum ersten Mal diesen Kontrollverlust erlebt habe und wurde richtig panisch, wo ich mir dachte, okay, ich bin ja hier wie ein Hai im Blutrausch. So, ich klappe die Augen nach hinten und wach erst wieder auf, wenn alles vorbei ist. Und das hat doch gar nichts mehr mit physischem Hunger zu tun. Und da geht es Frauen, und aber auch Männern so. Und keiner spricht da so wirklich drüber. Also heute mittlerweile schon mehr, aber damals war das ein Zeichen von Schwäche. Und ich wollte nicht schwach wirken oder als Versager oder undiszipliniert. Und dann habe ich eben versucht, ich habe mir selbst gesagt, okay, ich bin halt nicht willensstark oder diszipliniert genug. Und je mehr Kontrolle man bei einer Essstörung ausübt und versucht es, das Ruder rumzureißen, desto schlimmer wird es. Also so wurde es dann auch in Wellenformen tendenziell vom einen Extrem immer schlimmer.
Ja, die Frage ist eigentlich eher noch für später gedacht, aber weil du das jetzt schon genau so konkret angeschnitten hast. Du redest von dieser Essstörung, du redest von diesem Kontrollverlust. Vielleicht mal für alle ZuhörerInnen mal, damit wir ein Bild von dieser Krankheit bekommen. Was ist das für eine Krankheit? Wie äußert die sich und wie prägt die einen auch im ganz konkreten Alltag?
Ja, man muss bei vielen Sachen verstehen, dass es kein Prozess von heute auf morgen, den man spürt. Das ist ein schleichender Prozess. Und man redet sich gerne am Anfang noch ein, ich habe die Kontrolle, ich schaffe das alleine, mir geht's gut. Ich habe das Problem wurde ab 2015 bis 20, also ich habe das 5 Jahre lang, wurde es immer schlimmer und habe mir erst dann 2020, also nach 5 Jahren, habe ich mir erst Hilfe geholt und war erst bereit, auch so diesem Begriff Essstörung mir zuzuschreiben, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Und es fängt eben auch ganz klein erst an. Also ich dachte, so, ich komme mit der Diät super zurecht, auf Kalorien achten, die Kontrolle behalten. Und dann bekommt man irgendwie so ein Gefühl so, okay, ich habe das Gefühl, dass ich fremdgesteuert werde. Das war bei mir so. Und deshalb fängt am Anfang ganz klein an. Zum Beispiel habe ich nur, was waren das? Weil ich hatte so extreme Cravings nach Fett, weil mein Diätplan kaum Fett enthielt. Und das ist bei Frauen natürlich auch mit dem Hormonhaushalt sehr schwierig. Und ich hatte so immense Cravings, dass ich pures Öl einfach trinken wollte. So einfach, wow. Hat mein Körper mir schon gezeigt, was er eigentlich braucht. Aber ich wollte die Kontrolle behalten. Und dann war es so, dass man halt irgendwie außerhalb des Ernährungsplans, den ich halt hatte, einen Apfel und Nüsse gegessen habe. Wo man denkt, ja, ist halt doch nur ein Apfel und ein paar Nüsse. Aber bei mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte mir, ich wollte das eigentlich nicht, mein Kopf, aber mein Körper übernimmt und ich habe keine Kontrolle drüber. Und da muss man schon, wenn man schon merkt, dass auch diese Mengen des Essens immer größer wird und man isst es dann, also ich habe das dann auch immer, das hat nichts mit Genießen zu tun. Also man schiebt es in kürzester Zeit wirklich wie so ein Rausch, schiebt man sich das rein bis zu einem Punkt, wo es einem dann wirklich nicht mehr gut geht. Und es gibt ja verschiedene Formen der Essstörung. Es gehört in die Kategorie der Suchterkrankungen. Und dabei gibt es ja 3 verschiedene Formen, grob unterteilt. Magersucht, die man eben, Anorexia, dann Bulimia nervosa. Da wurde ich rein kategorisiert. Und dann nochmal Binge-Eating-Essstörung. Magersucht kennt man ja, die Essensverweigerung und auch lebensbedrohlich. Bei dem Binge-Eating kann man auch grob sagen, das ist quasi dieses korrigierende Verhalten, das man kompensiert, zum Beispiel nach einem Essanfall, dass man am nächsten Tag dann nichts isst als Bestrafung oder extrem viel Sport macht, um den Fehler wieder auszugleichen. Dieses alles oder nichts, dieses Schwarz-Weiß, da bin ich halt drin. Und Binge-Eating ist auch dieses emotionale Überessen. Und deswegen sollte man eigentlich, wenn man auch da zum Beispiel schon drinsteckt, bräuchte man eigentlich erst, bevor man eine krasse Abnehmreise startet oder sich einen strengen Coach sucht, braucht man eigentlich erstmal einen Therapeuten, um an die Wurzel zu gelangen, warum das so ist. Naja, weiß natürlich auch erst jetzt. So. Und und da bin ich halt quasi, habe erstmal jedem gesagt, dass ich die Kontrolle habe, bis die Gewichtsschwankungen so extrem und schnell wurden und besorgniserregend, dass ich selber irgendwann dann keine Antworten mehr hatte. Ich konnte niemandem sagen, was mit mir nicht stimmt.
Das heißt aber, du hast jetzt nicht proaktiv bei deinen engsten Leuten, bei deinen Angehörigen angesprochen, ey, ich glaube, ich habe da ein Problem, weil du erstmal signalisieren wolltest, nein, ich habe alles unter Kontrolle und du dir nicht eingestehen konntest, dass du ein Problem hast.
Korrekt, ja.
Und dann ist es ja so, irgendwann, wie du gerade auch schon sagst, kannst du das dann nicht mehr irgendwie verstecken, in Anführungszeichen, wenn die Gewichtsschwankungen so extrem sind und auch in so einer kurzen Abfolge vorhanden sind und das geht immer weiter, dann kommt es irgendwann zu dem großen Knall. Und diesen großen Knall gab es auch bei dir. 2019 gab es diesen kompletten Zusammenbruch. Kannst du uns mal mitnehmen in diese Zeit, in diese Phase? Was ist da passiert und gab es da auch einen konkreten Auslöser für diesen Zusammenbruch?
Ja, ich habe gemerkt, je strenger meine, wenn ich jetzt Schwarz-Weiß-Phasen sage, wenn ich jetzt Weiß betitel als extreme Kontrolle, viel Training und strenge Diät, und Schwarz, sagen wir mal, ist dann nichts davon, essen, was man will, kein Sport und auch Depression kommt damit auch mit gerne einher. Ja. Dann war ich voll in meiner Weißphase damals, nach der Trennung von meinem ersten Freund. Also man kennt es ja vielleicht nach einer Trennung, das ist der krasseste Pre-Workout-Booster, den man haben kann. Unbegrenzte Motivation. Und ich dachte mir, okay, ich möchte jetzt Bäume ausreißen und war dann auch zuletzt 2018 in meiner letzten, sagen wir mal, Wettkampfform und habe aber gemerkt, je strenger die Weißphasen sind, desto höher ist die Rechnung, die ich danach zahlen muss. Und das war dann meine bisher dann eben intensivste oder extremste Form. Und dann danach kam dann das extreme Loch. Und da wollte ich mich Anfang 2019 auf die FIBO wie jedes Jahr vorbereiten. Das war jedes Jahr das gleiche Spiel, weil es ja dort so eine Art Sehen und Gesehen werden. Also ab Januar begann die FIBO-Diät. Und ich hatte eben dann nach dem letzten, nach der 2018 extremen Form, hatte ich schon danach wieder mit Essanfällen zu kämpfen. Dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und mit jedem Mal Essanfälle und Kontrollverlust verliert man immer mehr sein Selbstvertrauen. Man vertraut sich irgendwann nicht mehr. Und es wird immer, die Kraft schwindet. Und dann habe ich gemerkt, okay, die FIBO-Diät dieses Jahr funktioniert einfach nicht. Mein Körper nimmt nicht ab. Und ich habe ihn jetzt nachhaltig kaputt gemacht, weil er einfach auf nichts mehr reagiert hat. Die Panik stieg mit jedem Tag, die FIBO auch näher rückte. Mein Coach war verzweifelt, weil er nicht wusste, was wir jetzt machen sollten. Und ich verstand gar nichts mehr. Und dann dachte ich mir, okay, aber ich bin ja innerlich immer noch die gleiche. Und ich möchte trotzdem die FIBO durchziehen, weil ich meine Leute, meine Community sehen möchte. Und dann sind wir eben im Auto zu FIBO gefahren und dann hat dann auch mein damaliges Management angerufen und meinte, ja, weil im Jahr davor kam eben auch das Sophia Thiel Magazin eben noch in Top Shape raus, sage ich jetzt mal. Und meinten, ja, der Unterschied ist so krass, dass du mit einem erheblichen Image-Schaden rechnen musst, wenn du dich jetzt auf der FIBO zeigst. Und dann bin ich natürlich vor Scham auch in ein Loch gefallen. Ich saß halt im Auto auf der Autobahn am Fahren. Mein Trainer neben mir, doppelt peinlich, einmal vor Management versagt zu haben und vor meinem Trainer. Und dachte mir, oh Gott, ich kann mich so nicht zeigen. Und ich habe jetzt so oft Ja gesagt, auch wenn ich wusste, dass ich so Shooting-Termine, wo die Form on point sein musste, dass ich sie nicht mehr einhalten kann. Und hab's versucht, immer durchzuziehen, aber jetzt muss das Nein bleiben. Also ich sage jetzt Nein und das ziehe ich auch durch. Hab einen Tag eben davor, obwohl ich angekündigt war, habe ich abgesagt. Und bin dann am nächsten Morgen, habe ich meine Koffer im Hotel, also ich habe dann erstmal Nervenzusammenbruch im Hotel. Im Hyatt in Köln saß ich in der Lobby, aber so richtig räudig. Ich hatte also ungeschminkt im Jogginganzug und so und hatte dann erstmal Nervenzusammenbruch. War mir super peinlich. Aber und wusste einfach nicht mehr, was ich tun soll, weil es hat sich angefühlt einfach wie ein Ende. Und dann haben ganz viele angerufen und gesagt, ja, möchtest du nicht doch noch kommen? Bitte komm doch noch, wir haben ja alles aufgebaut und so weiter. Jetzt, nee, ich kann einfach nicht mehr, weil ich habe natürlich auch nicht, das ist nicht die erste Situation gewesen, die sich so angefühlt hat. Hinter den Kulissen lief einiges schief damals. Und dann habe ich am nächsten Morgen die Koffer zurück ins Auto geschmissen und bin dann eben von Köln zurück nach München gefahren. Und dann bin ich untergetaucht sozusagen und dachte mir, okay, wie zuvor die Jahre, jetzt nehme ich mir mal 3 Monate, so lange habe ich mal gebraucht, um mich wieder in Form zu prügeln. Und dann komme ich wieder zurück und wenn ich in Shape bin und dann geht's weiter. Und ich habe immer versucht, die Gründe dafür ins Außen zu schieben. Dass ich sage, okay, ich konnte jetzt nicht in Form kommen, weil ich so viele Termine hatte, weil ich so viel auf Reisen war, weil ich an dem Tag schlecht geschlafen habe, weil und so weiter. Und ich habe das nie bei mir gesucht, sondern immer im Außen. Und dann dachte ich mir, wenn jetzt alle Termine weg sind, dann werde ich ganz schnell wieder in Form kommen. Ja, ich habe dann auch gedacht, okay, ich fliege dann auch nach L.A., weil da gibt es Gold's Gym. Ich kann jeden Tag trainieren und das ist das perfekte Umfeld und mich erkennt auch niemand, weil ich wollte halt nicht gesehen werden, damit jetzt irgendwie Leute nicht denken, wie sieht die denn jetzt aus? Ja, und habe dann gemerkt, das war ein freier Fall. Es hat gar nichts gelöst. Mein Plan ist nicht aufgegangen.
Ich muss noch mal eben da reingehen in diese Situation, kurz vor der FIBO. Dein Management ruft dich also an und sagt dir, der Unterschied von Magazin zur jetzigen Figur in Anführungszeichen ist einfach viel zu groß. Dein Image-Schaden wäre zu groß. Was ist denn das für ein, also was muss das für dich für ein Brett zum Verarbeiten gewesen sein? Weil das impliziert ja auch automatisch, diese Aussage vom Management, dass die ganzen Leute, die dir folgen und die dich cool finden, dich nur cool finden mit einer bestimmten Figur. Und dementsprechend quasi auch dich nicht mehr so cool finden, nur weil du eben nicht mehr diese Figur hast. Das ist ja an Oberflächlichkeit gar nicht mehr zu überbieten und das kann ja auch nicht so gewesen sein, oder?
Also man kennt es ja mit Hate-Kommentaren. So, man kann 100 positive Kommentare haben, wenn einer in Schwarze trifft, begleitet er dich den ganzen Tag. Und ich habe damals, ich habe auch keine Filter drin gehabt, ich habe niemanden blockiert gehabt damals und mir wurde dann auch nur der Hate angezeigt, wo über meine Form, also meine Figur diskutiert wurde. Und dann hatte ich einfach das nur noch um mich rum. Also ich habe das Ganze, ich habe es gar nicht wahrhaben wollen oder nicht verstanden, dass Leute mich wegen meiner Persönlichkeit mögen könnten, sondern weil ich es auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach, soll ich sagen, bestätigt bekommen habe, dass ich alles verliere, wenn ich zunehme. Das war jetzt nicht nur beruflich gesehen, dass Aufträge flöten gegangen sind, Kunden verärgert waren und so weiter, sondern auch auf privater Ebene habe ich das gemerkt, dass Leute sich zurückziehen oder die Liebe oder Zuneigung entzogen wird. Wenn das auf so vielen Ebenen ist, dann macht man das, wie nennt man, Self-Fulfilling Prophecy, dass man denkt, das ist die Realität. Und erst dann ab meinem Comeback 2021, was natürlich aber auch für mich total, ich war sehr nervös, weil ich mir dachte, ja, kann ja sein, dass sich dann niemand mehr für mich interessiert, wenn ich jetzt nicht mehr in Form bin. Und erst da habe ich gemerkt, wo ich dann mit der vollen Transparenz rausgekommen bin, dass die Community hinter mir steht wegen mir. Und das war natürlich eine sehr schöne Erfahrung, aber das hat natürlich in den 2 Jahren der Auszeit, wo ich mit mir, meinen Gedanken alleine war, war das trotzdem ein harter Kampf.
Ich habe tatsächlich gerade echt so ein bisschen Kloß im Hals, weil ich finde es so, ich würde mich als relativ empathischen Menschen beschreiben, dem das Äußere erstmal, wenn ich eine Person gut finde, dem das Äußere halt völlig egal ist, weil ich an der Person interessiert bin und an dem, wofür die Person steht und was die Person ausmacht. Das ist für mich halt so schon immer in meinem Leben ganz, ganz wichtig gewesen. Und deswegen finde ich das im Kopf gerade so unglaublich schwer einzuordnen, dass du ja so unglaublich doll auf dein Äußeres und deine Form im Prinzip reduziert worden bist, dass das, das muss ja im Prinzip, das ist ja toxisch gewesen von Anfang bis Ende, diese ganze Sache. Und wenn wir das dann mal weiterspielen, du sprichst es gerade an, du fällst dann in dieses Loch. Es ist ein freier Fall, es ist ein, ich bin jetzt hier ganz alleine mit diesen Gedanken und es sind vor allem negative Gedanken, weil ich nehme ja das mit, diese letzte Erfahrung nehme ich ja mit in diesen freien Fall, nämlich diese Erfahrung, dass mir mein Management gesagt hat, ich bin nicht gut genug, um da jetzt aufzutreten und es gibt Hate-Kommentare etc. pp. Was ist das für eine Zeit? Was hast du gelernt? Du hast gesagt, 2020 hast du den Schritt auch zu therapeutischer Hilfe gesucht. Nimm uns mal bitte mit in diesen freien Fall.
Okay, ja, muss man nur immer eine gute Triggerwarnung rausgeben, wenn ich auch über Essanfälle spreche und so.
Das machen wir an der Stelle, ja. Eine kleine Triggerwarnung. Sophia erzählt sehr, sehr detailliert und intensiv über ihre Essstörung und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Bedeutet also für euch, wenn ihr euch beim Hören nicht wohlfühlt, dann hört sie entweder gar nicht oder nur im Beisein von euren Lieben und achtet vor allem beim Hören auf euch, weil, wie gesagt, das, was hier gleich erzählt wird, das ist nicht ohne und von daher an dieser Stelle diese kleine Triggerwarnung.
Sehr gut. Wie soll ich sagen, Ich habe damit auch nicht gerechnet. Wie gesagt, ich hatte diesen Plan im Kopf, wie ich mich wieder zurückarbeite. Und ich dachte, ich habe wirklich am Anfang der Auszeit auf das Ende der Auszeit hingearbeitet. Und ich dachte, es sind 3 Monate. Und aus 3 Monaten wurden 2 Jahre. Und ich bin dann nach Los Angeles, weil ich mir dachte, es wird eben auch mir helfen. Und man kann seine Probleme zurücklassen. Aber die nimmt man natürlich im Gepäck mit. Mhm. Ich bin dann normalerweise auch ein sehr geselliger Mensch. Und ich war immer unter Menschen irgendwie. Eben, wenn es sei es mit meinem Trainer oder Partner oder Familie. Und auf einmal, also wurde es auch dann bei der FIBO war, hatte ich den richtig innigsten Wunsch, ich möchte so weit weg wie nur möglich komplett alleine sein. Und da waren jetzt auch Leute im Umfeld irgendwie so Fragen, also meine Eltern haben sich voll Sorgen gemacht, weil sie meinen, die geht jetzt alleine nach L.A. so. Und zu der Zeit gab es auch noch Erdbeben, das war auch eine interessante Erfahrung. Und ja, ich wollte aber einfach weg, ich wollte nicht, dass mich niemand erkennt und dass ich mich einfach nur auf Training und meine Ernährung konzentrieren kann. Dann komme ich in dem Airbnb an und war komplett lost. So, ich war 3 Monate in Los Angeles und habe erst in den letzten 2, 3 Wochen war ich im Gold's Gym und die ersten 2 Monate bin ich komplett versunken. Ich habe mich einfach irgendwie, ich habe mich auch nicht mehr gefühlt wie ein Teil der Gesellschaft, weil ich jetzt nichts tue. Ich bin offline, dann kamen so Gedanken hoch, eben ich bin nutzlos, ich habe meine Karriere zerstört, ich habe meinen Körper nachhaltig zerstört, aber da war ich ja auch Anfang 20, aber es hat sich einfach schon angefühlt wie so das Ende. Und dachte mir auch so, ja, werde sowieso wahrscheinlich dann bald Diabetes haben, weil ich habe dann so schlimme Essanfälle entwickelt. 2019 war das absolute Essanfall-Peak, würde ich sagen. Ich habe den ganzen Tag, bin ich depressiv eigentlich auf dem Sofa gelegen und habe die ganze Zeit nur gegessen und konnte auch dann vor Schmerzen, war auch nichts mehr angenehm. Also ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr liegen. Ich war tagsüber, was ja auch eine Depression auch mal auszeichnet, in manchen Fällen, tagsüber war ich komplett gerädert und kaputt und konnte nachts nicht schlafen. Also hatte richtige Schlafstörungen und war nervös. Und dann kamen die richtig fiesen Gedanken auch hoch. Und so war es eben 2 Monate lang und hatte wirklich sehr dunkle Gedanken und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Und dann kam auch noch der ganze, weil ich habe damals auch meine erste Trennung nicht verarbeitet. Ich habe dann einfach versucht, es mit Training und Ernährung einfach zu überdecken. Und dann kam der ganze Schmerz auch noch hoch. Mhm. Und bin manchmal so, wenn es wirklich gut für mich lief, bin ich mal lethargisch am Strand entlang gelaufen. Aber ich würde auch sagen, es war die schwierigste Zeit, die ich bisher hatte, aber die auch mitunter wertvollste. Also da bin ich wirklich so an meinem Rock Bottom aufgeschlagen und habe mich ab da an versucht, neu zu sortieren. Ich habe immerhin aber trotzdem noch ein Jahr, das ganze Jahr 2019, versucht, auf meine alte Strategie wieder in Form zu kommen. Weil in Form kommen, abnehmen oder was auch immer, bedeutet für mich, wieder mein Leben im Griff zu haben und am Leben teilnehmen zu können. Und da habe ich aber gemerkt, okay, ich habe trotzdem keine Termine, ich bin immer noch in der Auszeit. Und ich schaffe es immer noch nicht. Ich bin immer noch in meinen Mustern drin. Ich schaffe es genau 3 Monate durchzuhalten. Und wenn ich dann Ergebnisse sehe, dann kommen wieder die Essanfälle. Und dann war ich so müde des Ganzen und so erschöpft. Und ich hatte null Selbstvertrauen oder Glauben an mich, dass ich gesagt habe, ich schaffe es. Und dann, ich schaffe es nicht alleine. Aber dann erst auch, bei mir ist es so, ich treffe Entscheidungen manchmal nicht, weil es gut für mich ist oder weil ich denke, ja, das mache ich jetzt mal, sondern weil ich dazu gezwungen werde. Also ich bin wirklich so, ich muss erst mit der Nase im Scheißhaufen landen, bevor ich das mache. Ich glaube, so geht es vielen so. Und ich hatte auch ganz krasse Vorurteile, was Therapie angeht. Dachte ich mir, die anderen werden denken, ich bin Gaga und gehöre in die Klapse oder was auch immer. Aber da bin ich ja heute ganz anders eingestellt und ich hätte es ja schon Jahre vorher hätte ich Therapie machen sollen. Und dann habe ich während der Auszeit in meiner schwierigsten Phase jemanden kennengelernt, also meinen zweiten Partner. Und dachte mir, okay, das war das die geheime Zutat, die gefehlt hat. Liebe. So, ich bin frisch verliebt, ich bin in der Beziehung. Wenn man frisch verliebt ist, hat man vielleicht auch nicht, dann kann man nichts essen. So, dachte mir, oh, das war's. Gelöst. Haken hinter, fertig. Nach 3 Monaten kommen die Essanfälle wieder. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Nichts kann mir mehr helfen. Und dann habe ich erst versucht, diese Seite vor ihm zu verstecken, weil er kannte halt vor allem die Sophia Thiel-Seite auf Social Media. Und dachte mir, okay, dieses Monster, wie ich es immer beschrieben habe, was ich immer versuche anzuketten, das darf er nicht kennenlernen. Bis er mich dann mal bei einem Essanfall erwischt hat. Und das war einer der peinlichsten Momente. Also generell, ich wollte im Erdboden versinken, habe ich beim Lügen erwischt. Auch habe ich schon mit ein paar, auch in anderen Bereichen Suchterkrankten gesprochen, dass Lügen auch irgendwann ein Teil wird. Nicht um Menschen zu verletzen, sondern aus Scham. Scham hält das Problem am Leben, um andere keine Sorgen zu machen.
Richtig.
Ja, und dann hat er mich eben erwischt und dann dachte ich mir, um diese neue Beziehung zu retten, das war eben mein letzter Strohhalm, gehe ich in Therapie, habe ich mir auch gesagt. Ich kann ja nicht sagen, warum ich das habe. Ich habe keine Antworten dafür, aber ich gehe jetzt in Therapie.
Und das beschreibst du nachher jetzt rückblickend, auch jetzt im Gespräch klingt das schon durch, beschreibst du das so ein bisschen als dein Rettungsring, als das, was dann so ein bisschen was auf langer Ebene und langfristig auch verändert hat. Was genau war das für eine Therapie und woran habt ihr gearbeitet, damit es besser wird?
Ja, also ich hatte davor schon tiefenpsychologische Erfahrung.
Okay.
Und war da eben jetzt nicht so begeistert, weil es war unangenehm für mich, die ganze Zeit nur in meiner Kindheit zu wühlen. Weil ich gesagt habe, ich habe selber einen richtig krassen Sturkopf. Ich habe Entscheidungen getroffen. Ich hatte später eben dann ein gewisses Umfeld. Ich möchte eher ins Jetzt kommen und ich brauche hier im Alltag sozusagen eine Toolbox, eine Werkzeugkiste, damit ich mich sicherer fühle. Also wie, oder weißt du, was ich meine? Also für jede Situation.
Absolut, ja.
Und bevor ich jetzt bis ans Heute komme, muss ich halt erstmal meine letzten Jahre erzählen. Das dauert ja viel zu lang. Und dann war eben meine große Rettung eine Therapeutin in München und sie hat Verhaltenstherapie mit mir gleich direkt gemacht. Und das hat mir wirklich krass geholfen. Sie ist dann auch ich habe sie auch in meinem Buch später mit integriert, wo ich die ganze Geschichte erzählt habe, weil ich bin ihr bis heute so dankbar. Ich habe auch gesagt, so, sie müssen zu uns zu den Weihnachtsfeiern kommen. Sie sind Teil der Familie und bin ja wirklich, also man braucht ja auch dann, die Chemie muss stimmen zum Therapeuten. Und da sollte man auch keine Scheu haben, vielleicht ein bisschen rumzuprobieren, aber mit ihr war das wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Ja, das ist wunderschön zu hören und an der Stelle kann man vielleicht auch das einfach nochmal an alle da draußen sagen, wenn ihr eben diese Probleme habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es nicht mehr alleine, dann ist das kein Grund, sich einzureden, dass das irgendwie eine Schwäche ist oder dass das irgendwas ist, was nicht gelöst werden kann. Aber es ist einfach wichtig, dass ihr diesen Schritt geht, weil wie Sophia das gerade so ganz toll beschreibt oder wie zum Beispiel auch Lina Magul in einem anderen Gespräch bei uns das beschrieben hat, es kann dieser Rettungsring sein und es kann halt eben dieser Turning Point sein und von daher ist es einfach ganz, ganz wichtig und du hast dich dann da auch rausgekämpft und bist dann 2021 auch mit einem Buch zurückgekehrt, in der du so ein bisschen diese 2 Jahre wahrscheinlich auch verarbeitet hast und versucht hast, so ein bisschen das Ganze einzuordnen. Wie waren diese 2 Jahre jetzt rückblickend für dich? Ab wann hast du das Gefühl, dass es jetzt wirklich bergauf geht und dass das eventuell auch jetzt was Langfristiges sein kann, dass dein Problem wirklich behoben werden konnte?
Ja, man muss auch da sich selbst Zeit geben. Meine allererste Frage, die ich meiner Therapeutin gestellt habe, wie lange brauchen wir denn jetzt hier eigentlich? Ich war auch da, ich dachte mir, okay, wann bin ich wieder repariert? Und dann hat sie auch gesagt, ja, Frau Thiel, man kann das jetzt schwer sagen oder feststecken. Und das habe ich dann auch erst dann auch zu spüren bekommen, weil man sagt ja ungefähr, so lang wie das Problem sich aufgebaut und verfestigt hat, ungefähr die gleiche Zeit braucht man, um das Ganze wieder zu verlernen. Weil es ja ein negativ erlerntes Verhalten ist und auch diese Glaubenssätze. Und das ist wirklich ein sehr zäher Prozess. Und man geht da wirklich durch sehr unangenehme Phasen, weil ich musste ja erst mal von diesem ganzen Äußeren loslassen. Und das sitzt auch bis heute irgendwo tief und in manchen Situationen werde ich auch noch bis heute damit konfrontiert, dass alte Wunden noch da sind und am Anfang dachte ich mir, okay, ich bin geheilt, wenn ich ein normales Essverhalten habe und schlank bin oder sozusagen diese Form, die ich damals hatte, halten kann. Aber das ist ja komplett utopisch und da ist ja erstmal so, dass ich Erfolg ganz woanders definieren musste. Nicht wie anhand dessen, wie mein Körper sich verändert, sondern wieder Freiheiten entwickeln. Ich bin ja früher nie essen gegangen. Ich konnte ohne meine Ernährungs-App, ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr ohne, weil ich so Angst entwickelt habe. Ich habe dann geschafft, irgendwann wieder essen zu gehen. Oder Reisen war für mich auch schlimm, weil ich mir dachte, ich brauche immer ein Airbnb mit Küche, ich brauche ein Gym in der Nähe Und da habe ich dann zum ersten Mal so Erfolgserlebnisse gehabt. Wir haben im Mai 2019, glaube ich, angefangen. Und Ende 2019 war ich dann mit meinem Freund damals auf einem Roadtrip nach Amsterdam. Und das wäre für mich damals undenkbar gewesen, ein Roadtrip auf der Straße im Auto ohne Meal Prep. So. Und dann habe ich gemerkt, ich bin in diesen Urlaub gegangen, habe das machen können, ohne Panik zu bekommen, ohne dass ich jetzt irgendwie eskaliert bin in Essensgeschichten. Und das war schon ein Erfolgserlebnis. Und manchmal sieht man solche Sachen nicht wirklich. Man denkt sich, oh, es ist immer noch da. Und ach, Mist, und ich will das doch so haben. Aber man muss dann die kleineren Dinge sehen und ist dann überrascht, ach stimmt, das wäre für mich früher überhaupt nicht möglich gewesen. Und der Heilungsprozess ist nicht so, wie man ihn erwartet oder haben möchte. Der kann sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen zeigen. Und manchmal tauchen Baustellen auf, von denen man gar nicht gedacht hat, dass man sie überhaupt bearbeiten muss. Und ja, das war wirklich ein absoluter Gamechanger. Therapie hat wirklich bei mir alles geändert. Und es gibt immer noch Phasen, klar, bei mir, dass ich immer noch in meine Schwarz-Weiß-Muster zurückfalle. Aber es ist auf gar keinen Fall mehr so extrem wie früher. Ich habe ein ganz anderes Leben heute. Also viel freier Menschen. Ich habe Freundschaften wieder reaktivieren können aus der Schulzeit, die sich eben über diese extreme Zeit hin aufgelöst haben. Ich kann spontan auf Reisen gehen. Meine Arbeit sieht doch ganz anders aus und dafür bin ich einfach extrem dankbar. Man muss sich wirklich einfach nur die Zeit geben. Man muss, je offener und transparenter man auch ist und je mehr man teilt, desto schneller kommt man voran. Also wenn man da zum Beispiel denkt, am Anfang fiel es mir unglaublich schwer. Ich habe die ersten Monate auch nie über Essanfälle gesprochen, weil es mir so peinlich war. Mhm. Und irgendwann gewöhnt man sich so krass dran, dass es das Normalste ist. Und dann sagt man, ja, Frau, ich sage jetzt mal Frau Blume. Ja, Frau Blume, ich hatte einen Essanfall. Der sah so und so und so und so aus. Und dann packt man das alles auf den Tisch und dann kann man mit den Sachen besser arbeiten.
Absolut.
Ja.
Toll. Das freut mich richtig. Da geht richtig mein Herz auf. Zum Abschluss dazu noch einmal, damit wir auch mal konkret werden. Du sprichst von diesem Handwerkskoffer, den ihr euch erarbeitet habt und der dir mit auf den Weg gegeben wurde. Was war in diesem Handwerkskoffer drin, was zu diesem Gefühl geführt hat, das du jetzt gerade beschreibst?
Ja, also kann da auch bei jedem unterschiedlich aussehen. Es gibt ja so eben diese Toolbox. Da gibt es dann zum Beispiel auch Sachen, wie man sich wenn man sich in einer Situation, man sich darin verliert. Es gibt ja diesen Essdruck, diesen Suchtdruck dann, wo diese Gedanken nur noch um das eine Thema kreisen. Und da war es für mich dann wichtig, mich aus der Situation zu ziehen. Ganz viele haben dann auch immer empfohlen, rausgehen und spazieren gehen. Habe ich nie geschafft. aber wenn es jemandem hilft, ist es für jemanden ein Tool, zu sagen, absolut, ich gehe jetzt spazieren, ich entziehe mich dieser Situation. Manchen hilft zum Beispiel auch, auf eine Chili zu beißen, um sich von den Sinnen her woanders hinzubringen. Mir hat Musik immer sehr geholfen. Wenn ich meine Kopfhörer aufsetze und höre meine liebste Musik oder auch Trainingsmusik, versetzt es mich in eine andere Situation und komme so ein bisschen aus diesem Brain Fog raus, weil alles so dicht ist und der Kopf spannt und man kann keine klaren Gedanken fassen. Oder sich ein Gummiband gegen das Handgelenk schnalzen, dass man einfach hier ist. Oder was ich auch nie geschafft habe, leider, ist eine beste Freundin oder Mama anrufen und sagen, oh, es ist gerade richtig, man muss gar nicht drauf eingehen, jetzt ist gerade schwierig, können wir bitte einfach quatschen. War für mich auch, ich wollte niemanden mit reinziehen, ich wollte niemanden belasten oder Sorgen machen oder auf die Nerven gehen, das ist halt mein Problem. Aber Musik half mir mal ganz gut und mich tatsächlich positiv zu, ich habe das erstmal leider auch, muss ich noch ausholen, es geht ja ums Konsumieren. Und ich bin dann teilweise, leider habe ich das dann versucht, mit einer Shopping-Sucht zu kompensieren, weil durch Shopping konsumiert man ja auch. Das war erst mein Ersatzkonsum. Natürlich nicht gut für den Geldbeutel, aber ich dachte, lieber kaufe ich mir neue Klamotten und Schuhe, bevor ich jetzt einen Essanfall habe und mir wirklich physisch wehtue. Ist aber auch nur war für mich ein Übergangsmechanismus. Und da muss man auch rumprobieren. Was hilft mir wirklich? Und nicht sich nur, genauso wie wenn man die Ernährung umstellen möchte, nicht einfach nur wegnehmen und verbieten, sondern ersetze es durch was Schönes, worauf du dich freuen kannst. Was mir auch eben dabei so gut hilft heute, ist zum Beispiel, weil das ist für mich auch so eine Erfahrung, wo ich nicht in meinem Körper und im Hier und Jetzt bin. So, ich bin in meinem Gedanken, ich denke nur noch an Essen und will da jetzt irgendwie drankommen, um meine negativen Gefühle zu kompensieren. Und mir hilft es, wenn ich wieder in meinem Körper, wenn ich ihn spüre. Und deswegen mache ich so gern Kraftsport, glaube ich, weil ich eigentlich nur im Training wirklich im Hier und Jetzt bin und nicht an tausend verschiedene Sachen denke. Dann beim Eisbaden, deswegen setze ich mich gerne der Kälte aus, weil du kannst dich dann nur auf das kalte Wasser konzentrieren und kommst wieder in deinen Körper. Und ich fühle mich dann immer so, auch in der ruhigen Natur, dass ich mich wieder zentriere, wie so ein mentaler Reset. Ja, also Eisbaden, Musik und Training, Körper spüren, Massagen auch. Sehr richtig feste Massagen, habe ich auch das Gefühl, dass es mir die negativen Gedanken wie so eine Zahnpastatube aus dem Körper rausdrückt. Komisches Bild.
Aber total verständlich und ich glaube, ja, konkreter geht es ja fast nicht und da kann man sicherlich das eine oder andere für sich auch mitnehmen. Ich habe mich gerade in dieses Sport machen, ist bei mir ja, ich weiß gar nicht, das ist mein Job und ich glaube nicht, dass es eine Sucht ist. Ich glaube, wenn ich einmal meine Karriere beendet habe, kriege ich auch große Probleme, weil das so Teil meines Alltages ist und ich das so sehr brauche, um in Balance zu bleiben. Aber ich kenne das auch, dieses Gefühl, dass du auf dem Platz stehst, in meinem Fall beim Fußball, und halt nur an Fußball denkst. Und alles andere, egal das, was vorher oder nachher dann noch in deinen Kopf kommt, ist erstmal völlig egal. Du bist einfach nur bei dir selbst und das ist ein total angenehmes Gefühl und ich glaube, dass dir das total geholfen hat.
Vor allem, wenn man da eben auch das beruflich macht. Das war bei mir auch dann die Schwierigkeit, was man aus einer anfänglichen Leichtigkeit beginnt, kann irgendwann dann zur Pflicht werden. Und das war bei mir auch das Thema, aber bei dir wahrscheinlich vielleicht auch nicht, aber bei mir war es, ich habe aus einer gewissen Freude an dem Sport angefangen und alles war neu und unbelastet. Und dann musste ich das irgendwann machen, um einen Zweck damit zu erfüllen. Und dann kam so eine gewisse Schwere auf allen Ebenen dazu. Und diese Leichtigkeit darf man in den Sachen nicht verlieren und sich auch nicht auch nur auf ein Standbein fixieren, weil wenn das wegbricht, ist es gut, wenn man noch weitere Säulen hat, die trotzdem dann stabil dastehen. Und mir ist es halt Familie, Freunde, Beziehung, eben sowas wie Eisbaden oder generell so eine Art Meditation ist es für mich auch und Selfcare. Das heißt, wenn Sport wegbricht, auch wenn ich krank bin, das kann ja auch manchmal eine herausfordernde Zeit sein, dass immer noch Säulen dastehen.
Ja, fühle ich total und kann ich zu 1000% unterschreiben. Ich glaube, auch bei mir hat es mit einem Hobby angefangen und als kleiner Junge, der einen großen Traum hatte und der dann aber in der Realität dann nachher in diesen Profizirkus gekommen ist, die ganz anders aussah und auf einmal ist es nicht mehr nur dein Hobby und du hast nicht einfach nur Bock drauf, sondern du musst auf einmal Erwartungen erfüllen. Es kreiert sich eine Erwartungshaltung von außen und auf einmal ist es halt dein Job und ich glaube, dass das mental total schwierig ist, dann ja diese Leichtigkeit zu behalten und sich einfach zu sagen, ich bin trotzdem noch dieser Junge, der halt sich gerade einfach nur einen Traum erfüllt hat.
Genau.
Wenn wir dann jetzt nochmal das ganze Konstrukt weiterspinnen, du bist dann 2021 im Prinzip wieder zurückgekommen als veränderter Mensch, das muss man ja mal ganz klar so sagen, hast ab dem Moment auch andere Ansichten, hast einen anderen Zugang letzten Endes zu dir selbst und auch zum Leben. Wenn du mit den Erfahrungen, und du machst heute, und das finde ich großartig, wir haben da am Anfang drüber gesprochen, du setzt dich sehr für dieses Thema ein, für mentale Gesundheit, für Body Positivity, all diese ganzen Sachen, die unglaublich wichtig sind, gerade in unserer heutigen Zeit. Wenn du jetzt, und das frage ich bewusst provokant, wenn du jetzt zurückschaust auf den Content, den du früher gemacht hast, würdest du sagen, dass du dann Teil eines Problems warst, nämlich dem Problem, dass der Außenwelt suggeriert wird oder Menschen suggeriert wird, wie ein Körper auszusehen hat und dass nur dieser Körper der richtig gute Körper ist?
Also so habe ich das nie kommuniziert, dass nur ein durchtrainierter Körper ein guter Körper ist. Ich bin davon heute natürlich viel weiter weg. Ich sehe mich auch nicht mehr als Fitness-Erklärbär, weil ich mir denke, es soll jeder machen, worauf er Bock hat. Und wenn es nicht das Gym ist, was ich nachvollziehen kann, dann mach einfach, weil Bewegung gut für dich ist, such dir was anderes aus. Auch mit der Ernährung bin ich viel, wo ich mir denke, es soll einfach jeder machen, wie er möchte. Es gibt ein paar, wie soll ich sagen, bei manchen Sachen kann man das Rad nicht neu erfinden, so ein paar Grundregeln, aber ich möchte niemandem mehr vorschreiben, wie er zu leben hat. Und damals dachte ich, okay, ich bin halt die Lehrerin, ich muss der Quell der Weisheit sein mit 19, 20 und muss alles wissen. Und ich war so selbstbewusst, so auf einmal, und hatte dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, das möchte ich mit allen teilen und alle müssen das irgendwie so fühlen, wie ich das fühle, und war halt nur so in meinem eigenen Kosmos gefangen. und habe erst die Facetten sehr viel später des Lebens kennengelernt. Und als ob ich mein ganzes Leben eigentlich nur durch so einen Strohhalm betrachtet hätte. Und jetzt ist der Blick weiter geöffnet. Und ich bereue meinen Content damals nicht. Also das Thema hatte ich vor kurzem erst, wo ich gefragt wurde, ob ich das hätte löschen wollen alles. Aber nee, weil das ist ein Teil meines Lebens.
Ja.
Dieser Weg hat mich dazu gemacht, wer ich heute bin. Und ich habe damals, wie gesagt, auch bessere Sachen empfohlen, als ich sie bei mir anwenden konnte. Nach außen hin war ich viel entspannter und sanfter, weil ich dachte, okay, keiner hat Bock, jeden Tag wie ich Stunden zu trainieren. Aber ich muss das machen, weil mein Körper ein Arschloch ist und nur auf Härte und Strenge reagiert. Und ich in der Ernährung so fanatisch geworden bin und ich habe versucht, am Anfang diese Wettkampfdiät rund ums Jahr durchzuziehen, wo schon viele gesagt haben, das ist unmöglich. Und ich dachte mir, ich beweise es euch. Und bin halt dann kläglich dran gescheitert. Und deswegen, manche Videos sind furchtbar cringe von mir. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich sage, hallo meine Lieben, heute zeige ich euch die 5 besten Tipps gegen Zellulite.
Ja.
Oh, ich bin damals auch auf die Wünsche natürlich auch der Community eingegangen.
Klar.
Die häufigsten Fragen, die gestellt wurden. Und heute denke ich mir, ja, was ist denn so schlimm an Zellulite eigentlich? So. Und ich sage nichts, also jeder soll seinen eigenen Weg einschlagen. Und jeder hat eine andere Definition von glücklich sein. Die sieht unterschiedlich aus. Und dafür bin ich halt fein. Einfach, und mein Weg damals war halt ein Zeitabschnitt, aber auch ein Kopfabschnitt, wie soll ich sagen, von mir. Und konnte mich hoffentlich weiterentwickeln.
Ja, absolut. Das sieht man ja an deinem Ich jetzt und an deinem Content auch jetzt und wie du mit dieser ganzen Thematik umgehst. Trotzdem finde ich, das, und das merke ich auch bei mir selber, nicht an meinem Content so, sondern auch bei Männern, das ist ja gar nicht nur auf Frauen bezogen, finde ich immer noch, gibt es dieses eine perfekte Bild, wie ein Mann auszusehen hat und wie eine Frau auszusehen hat. Das, ich würde sagen, die Awareness ist heutzutage schon ein bisschen besser geworden. Das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo du mit Social Media angefangen hast, noch viel extremer. Und ich frage mich an dieser Tatsache oder an dieser ganzen Sache eine Sache. Wenn du einmal dieses perfekte Bild von dir im Kopf hast oder dir dieses perfekte Bild suggeriert wird von außen und du das in deinen Kopf eingestampft hast, dann bist du ja in diesem Teufelskreis drin, weil du versuchst, diesem perfekten Bild näher zu kommen. Mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, wie kann man aus diesem Teufelskreis ausbrechen und das eben entspannter sehen?
Es ist ein Prozess. Also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto entspannter wird man dem gegenüber, weil es war mit den Anfang 20er Jahren war das so unglaublich wichtig, so wie man aussieht und dazugehört. Und mittlerweile ist es irgendwie so in den Hintergrund gerückt, weil ich immer mehr gemerkt habe, worauf das im Leben wirklich ankommt. Oder in, keine Ahnung, allein Beziehung oder Freundschaft. Sag mal, das ist meine beste Freundin, weil sie so toll aussieht. Nee, man ist ja, das ist eine beste Freundin, weil man sie mag, wie sie ist. Und auch in der Beziehung, weil man auch den schönsten Partner hat, aber das charakterlich nicht passt, wird man langfristig gesehen auch nicht glücklich. Aber cheesy gesagt. Und bei mir ist so, ich habe stabilere Phasen und sensiblere Phasen. Und das habe ich mittlerweile einfach akzeptiert, dass ich einfach ein Phasenmensch bin. Es gibt Phasen, da bin ich dann auch wieder öfter im Training und dann nicht. Das wollte ich früher vermeiden. Ich wollte einfach einen perfekten Lauf haben und kontinuierlich durchziehen. So, ist utopisch in meinem Fall. Wer weiß, was noch kommt, aber es gibt Phasen, da bin ich sehr sensibel und verwundbar. Dann kommen da gemeine Gedanken hoch und zeigt mir dann, guck mal, wie du früher ausgesehen hast. Schau mal, wie du da trainiert hast und wie Menschen dich da behandelt haben. Also so gefiese, gemeine Stimmen sind immer noch da, die ich dann mittlerweile so versuche, sanft in den Hintergrund zu schieben. Und dann gibt es stabilere Phasen, da bin ich selbstsicherer und habe auch mehr, alle sprechen von Self-Love, ich finde eher so Self-Acceptance, Wertschätzung, was der Körper für einen macht, wo er schon einen durchgebracht hat. Da fühle ich das auch mehr. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, was war der Preis dafür, wie ich ausgesehen habe. Wenn man sich eben mit seinem persönlichen Ideal mal immer wieder vergleicht, okay, was hast du dafür machen müssen? Und bei mir war es eben so, dass ich einen sehr hohen Preis gezahlt habe, den ich heute nicht mehr zahlen würde, wie permanent müde sein, super hungrig sein, überall einschlafen, einfach kraftlos sein, sich nicht konzentrieren zu können und eben dann Essanfälle zu haben. Und dann denke ich mir, nee, das ist mir dann das Bild dafür, einfach nur so auszusehen, nicht wert. Dafür ist mein Leben heute viel ganzheitlicher und schöner.
Ja, und ich glaube, dieser Punkt, den du da ansprichst, dass man das halt einfach auch akzeptiert, diese Phasen, die man im Leben hat. Und ich glaube, die hat auch jeder. Das ist gar nicht jetzt nur ein Thema, das wir beiden hier haben, sondern ich glaube, jeder Mensch hat Phasen, in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft und in dem einfach viele negative Einflüsse dazukommen. Und dann ist es auch okay, dass man sich einfach auch mal schlecht fühlt und schlecht fühlen darf, ohne... ja, dass dann aber von der Gesellschaft sofort mit dem Hammer draufgehauen wird und einem gesagt wird, was ist denn mit dir los? Warum funktionierst du nicht mehr? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dieses ganz, ganz große Problem, übergeordnete Problem, was wir in unserer heutigen Leistungsgesellschaft haben. Sophia, ich würde gerne noch mit dir einmal über Selbstzweifel sprechen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was sehr aktuell ist in unserer Gesellschaft, eben auch durch Social Media und immer wieder suggeriert bekommen, was gut ist und was schlecht ist und man dadurch viel mehr von außen auf sich selbst guckt, statt mal den inneren Spiegel anzuwerfen und sich selbst zu hinterfragen, was für einen gut und für einen schlecht ist. Die erste Frage dazu ist, wie erklärst du dir diese Selbstzweifel und diesen geringen Selbstwert, den du immer wieder hast?
Ich glaube, es liegt ja daran, dass man sich gerne vergleicht. Okay. Und es würde ich auch nicht nur Social Media zuschreiben. Also es kann ja auch zum Beispiel mit Arbeitskollegen sein oder im Fußballverein.
Also es absolut, kann ja sein, absolut.
Oder ja, im Gym, dass man sich mit Leuten vergleicht. Also es dieses ständige Vergleichen und wer ist besser, stärker, erfolgreicher, intelligenter. Ich denke, das wird immer da sein und auch wenn es unterschwellig manchmal passiert. Also solange es nicht erfunden ist, dass man aus der eigenen Haut herausfahren kann und in jemand anderen hineinschlüpfen kann, muss man halt irgendwie realisieren, dass das verschwendete Gedankenzeit ist und einen eigentlich nur wehtut. Und lieber versuchen, sich auf sich selbst zu fokussieren. Und das ist aber mit Social Media, fällt mir immer wieder auf, auch trotzdem immer noch schwer für mich. Weil es werden nur die Highlights gezeigt. Und man denkt, das ist dann die Realität irgendwie. Und man denkt, allen geht's gut, alle funktionieren, alle kriegen es auf die Reihe, nur ich nicht. Aber muss es einfach sich immer wieder eintrichtern, dass das nicht die Realität ist. Und dass es hinter der Kamera oft gerne mal ganz anders aussieht, worüber einfach keiner sprechen will. Und ich finde es sehr schön, die Entwicklung, dass immer mehr auch darüber gesprochen wird oder dass sich Leute öffnen, dass sie eben auch in Therapie gehen über ihre schwierigen Zeiten. Aber es ist ein Anfang, aber ich finde, es sollte so eine Normalität werden, dass man über seine auch vielleicht auch schwerwiegendere Themen offen sprechen kann. Also, hey, ich bin die Sophia und so wie es bei dir, mir mit Essen und so. Ja, ich habe eine Essstörung, ist ein bisschen schwierig für mich. Ach ja, gar kein Problem. Ich habe auch mit Alkohol so meine Probleme. Und dass man einfach diese Scham und Schwere verliert um diese Themen. Und nicht sofort, aber Hate ist ja allgegenwärtig. Man wird eh für alles immer kritisiert.
Das ist definitiv wahr, das kann auch ich unterschreiben. Egal, was man mittlerweile macht und tut und sagt, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer irgendeine Partei, die das nicht gut findet. Und ich glaube, auch da ist Akzeptanz ein ganz, ganz wichtiger Hebel für einen selber. Mhm. Ich fühle, was du sagst, weil ich habe auch in meiner Karriere, gerade zu Anfang meiner Karriere, unter starken Selbstzweifeln gelitten, weil ich halt auch nicht der Spieler war, der immer großartig aufgefallen ist, sondern ich musste mir das alles erkämpfen. Und das war für mich auch super und total fein. Aber ich habe auch gemerkt, wie diese Kritik von außen schon einen Impact auf mich hatten. Ne? Also wenn dann nach dem Wochenende schlechte Kritiken zu meinem Spiel kamen, dann war das schon so, dass ich da sehr genau hingehört habe, weil ich einfach, glaube ich, noch nicht die Kraft hatte, mir zu sagen, okay, das können die jetzt alle sagen, aber erstens, welches Recht nehmen die sich raus? Klar, das ist deren Job, das können die auch, aber vor allem zweitens, wie sehr können die das denn überhaupt wirklich beurteilen? Und bin ich nicht selber derjenige, der am besten beurteilen kann, wie ich gespielt habe, ob ich was gut oder was schlecht gemacht habe. Und ich glaube, deswegen fühle ich auch genau die Worte, die du gesagt hast, dass man einfach erstmal bei sich selbst anfangen sollte und für sich selbst erstmal einsteht und im zweiten Schritt dann aber auch ehrlich ist und sagt, ja, mir geht's heute nicht so gut, mir geht's scheiße. Und dann, und das ist ja das Paradoxe, das ist genau das, was du beschreibst, kommt ja meist die Antwort von einem gegenüber, boah, sowas hatte ich auch schon mal. Oder das habe ich im Freundeskreis aber auch schon mal gehabt. Und auf einmal merkst du, das ist gar nicht so ein großes Thema, wenn man es einmal schafft, diesen Schritt zu gehen und sich zu öffnen, oder? Kennst du das?
Ja, ja. Also als ich dann auch angefangen habe, meine Fortschritte von meiner Therapeutin mit anderen zu teilen und auch endlich den Mut hatte, sowas wie Essstörung oder so weiter auszusprechen, dann kam wirklich das Feedback auch so, ja, da kenne ich jemanden, mir geht's genauso und findest du, ich soll mir auch Hilfe suchen. Und das fand ich total schön, wenn dann Leute eben auch mit so einer Offenheit einem entgegenkommen. Also ich habe bisher noch kein negatives Erlebnis gehabt, die dann gesagt haben, was bist denn du für eine Kranke oder was auch immer. Ja, also kann ich kannte wirklich, wie sagen, entwaffnende Herzlichkeit und Offenheit, kann ich nur raten. Das ist wirklich ein sehr befreiendes Erlebnis. Und am Anfang auf Social Media auch darüber zu sprechen, ich hatte da auch eine Hemmschwelle und es ging schwer raus. Aber weil ich das immer und immer wieder mache mit der Übung, wird es dann irgendwann normal und es ist nicht mehr schlimm. Und das ist halt wichtig, dass man einfach auf Social Media mehr darüber spricht, eben mehr Akzeptanz und auch Toleranz hat. Und man muss sich selber einfach auch immer wieder sagen, man kann es nie jedem recht machen. Nicht nur auf Social Media, auch im privaten Umfeld vielleicht. Deswegen immer schön bei sich bleiben.
Absolut. Kann ich nur genauso unterschreiben. Bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich gerne noch einmal auf ein weiteres Ereignis 2024 anspielen wollen, wo dieses Gleichgewicht, das du dir erarbeitet hattest über die letzten Jahre, nochmal, ich sag mal, auf eine Probe gestellt wurde und nochmal so dieses Gleichgewicht nochmal ein bisschen ins Wanken geraten ist. Du kannst dir vorstellen, wovon ich rede. Du hast damals bei Let's Dance teilgenommen und ich muss sagen, meine Frau und ich lieben die Show sehr und wir haben natürlich auch diese Staffel verfolgt. Was ist da passiert? Was hat dazu geführt, dass dieses Gleichgewicht im Nachgang der Sendung nochmal so ins Wanken geraten ist?
Ja, muss sagen, ich habe vor Let's Dance immer wahnsinnigen Respekt gehabt. Also ich bin auch schon mal davor angefragt worden und wo ich eben noch voll in meiner Fitness-Schiene drin war. Und ich hatte so, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie in meinem Leben getanzt. Es wird peinlich für mich und ich muss beim Kraftsport bleiben. Und es war für mich auch, ich schmeiß mich halt gerne ins kalte Wasser und wollte mich herausfordern. Dachte ich mir, das ist ja der Tanz-Crash-Kurs schlechthin. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Und habe es wirklich unterschätzt. Es war, ich war ja 8 Wochen dabei und es war die härteste Phase, die ich je hatte. Es war härter als Bodybuilding-Wettkämpfe von der nervlichen und körperlichen Belastung her. Wir haben ja jeden Tag stundenlang getanzt und mein Lampenfieber war zu der Zeit so schlimm. Ich dachte, es wird vielleicht von Woche zu Woche besser, aber mit jedem Tanz musste ich ja gefühlt bei Null anfangen. Deswegen konnte ich mich am Anfang auch kaum auf den Beinen halten vor Aufregung, weil du hast nur diese eine Chance und musst halt abliefern. Und da wurde ich mit meinem Körper auf eine ganz andere Weise konfrontiert. Ich dachte mir, okay, ich mache Kraftsport, ich habe Körperspannung, bringe ich mit. Was soll schon schief gehen? Aber ich habe dann auch noch bis zum Ende, also bis zur Show hin, habe ich versucht, Maximalgewichte zu drücken. Was natürlich komplett kontraproduktiv war, weil es mich unglaublich steif gemacht hat. Und dann hatte ich Kraftsportverbot. Ich hatte, wenn ich ins Gym gegangen bin, durfte ich nur Cardio oder Stretching machen und musste quasi einmal meinen Körper, musste davon loslassen und mich auf was Neues einlassen und habe aber trotzdem versucht, immer mein Bestmögliches zu geben. Deswegen konnte ich da auch guten Gewissens dann auch raus. Ich denke, ich habe es mir selber schwerer gemacht, als es hätte sein können, weil es ging ja auch um Spaß, um Leichtigkeit. Aber ich war so verkopft und so angespannt, auch hier die Vergleiche mit den Profitänzerinnen oder mit Kolleginnen und Kollegen, da habe ich mich einfach gefühlt wie, sorry, das ist aber der Elefant im Raum. Und ich habe dann auch in dem Podcast, den ich auch zu der Zeit noch mit Paula hatte, habe ich auch gesagt, ich fühle mich einfach fett und hässlich, wenn ich auf der Tanzfläche stehe. Einfach deplatziert, weil es einfach ein anderes Universum ist. Und im Gym fühle ich mich in meinem Habitat wohl, weil da geht es halt um die Sachen. Und auf einmal war das so, damit habe ich nicht gerechnet. Und habe wirklich auch oft geweint, weil ich eben dann auch so mit tiefen Unsicherheiten konfrontiert wurde. Dann natürlich auch Fernsehen, Live-Publikum und Kommentare. Ich weiß noch ganz genau, als die Verpartnerung ist ja immer sehr spannend. Ich dachte mir schon so, oh Gott, der Arme, der mich bekommt. Waren schon so Gedanken. Krass. Und dann dachte ich mir, meine größte Angst sind ja auch Hebefiguren gewesen, wo ich auch dachte, okay, dann mache ich halt die Hebefiguren, dann hebe ich ihn hoch, das könnte auch cool werden. Ja. Haben wir genau einmal gemacht, dann nicht mehr. Aber es hat auch sehr viel mit Technik zu tun. Das war dann auch, mit der Zeit wurde es dann besser. Und dann wurde ich mit Alexandru verpartnert und habe dann blöderweise in die Kommentare geguckt auf der Let's Dance-Seite. Hätte ich nicht machen sollen, weil ich war eh schon verunsichert. Und dann stand eben darunter, das ist ja richtig unfair, dass Alexandru immer die Schlechtesten bekommt und ganz fiese Sachen. Und habe dann wirklich, aber nicht wegen mir, sondern wegen ihm, mich so schlecht gefühlt. Ich habe dann auch gesagt, so, du, voll am Heulen. Also ich habe mich abgeschminkt an dem Abend, ich habe voll zum Heulen angefangen. Habe angerufen und gesagt, so, es tut mir wirklich leid, dass du mich bekommen hast. Ich werde wirklich mein Bestes geben. Wenn wir tauschen könnten, würde ich es wirklich machen. Und ja, also so verunsichert dann auch in diesem Bereich. Und mit der Zeit hab ich dann auch eben so eine Scham an gewissen Bereichen, in Bewegungen und diesen Geschichten, die man ja auch da auf der Bühne erzählt, mich immer mehr angefreundet. Und danach kam halt dann ich nenne es Premierenloch. Mhm. Bei mir ist man halt auch ein bekanntes Muster, je anstrengender und länger die Phasen sind, wo ich funktionieren muss. Ich habe es wie im Wettkampf betrachtet, Let's Dance. Ich habe mich auch dementsprechend leistungsorientiert ernährt. Also ich habe meine Mahlzeiten vorbereitet, ich habe so geschaut, dass ich die Leistung auch bringen kann jeden Tag. Und dann auf einmal war das vorbei. Und dann kam mir mein bekanntliches Loch und bin vom einen Extrem, von diesem Spannungszustand, in den anderen. Ich habe aber das schon gewusst. Also ich wusste, da, wenn ich jetzt rausfliege nächste Woche oder so, dann muss ich eine Strategie entwickeln. Dann habe ich mir eigentlich etwas gebucht, worauf ich mich hätte freuen sollen, und zwar eine Reise nach Los Angeles, um die negativen Erfahrungen aus 2019 positiv zu überschreiben und schön zu gestalten, als Urlaub und vielleicht mit einer meiner besten Freunde. Und ja, aber auch die Strategie, mich auszutricksen, dieses Loch zu vermeiden, hat nicht funktioniert. Und dann war es nochmal schwierig.
Ja, dann war es nochmal schwierig. Was ich mich gerade frage, und da würde ich gerne nochmal dein Buch mit ins Spiel bringen, weil es so gut passt. Du hast es 2021 geschrieben, das heißt Comeback Stronger, meine lange Suche nach mir selbst. Dann springen wir in dieses Jahr 2024 rein und es passiert eben das, was du gerade beschrieben hast. Würdest du sagen, dass vielleicht, auch wenn du das Gefühl hattest, diese Suche nach dir selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett abgeschlossen war und du deswegen eben in dieses Loch gefallen bist?
Es ist für mich schwer zu definieren, wann die Reise überhaupt beendet sein kann. Mhm. Das ist mir mittlerweile immer klar geworden, weil es ist ja ein stetiger Prozess. Es kommen immer wieder verschiedene Phasen und es wäre auch schade zu sagen, okay, ich bin jetzt angekommen, weil bei mir eh nichts gleich bleibt. Ja. Deswegen ist es immer, glaube ich, keine krasse Suche, aber ein stetiger Lernprozess, würde ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich auch schreiben wollte, ich wollte reinen Tisch machen mit dem Buch und habe in meinen Augen, aber Stand jetzt auch immer noch, das Schlimmste überstanden. Und das war für mich halt schon auch ein richtig krasser Entwicklungsprozess. Aber wo die Reise endet und ob die Reise überhaupt enden kann, weiß ich gar nicht.
Das heißt also, du würdest auch mit dem Wissen heute eben, dass das passiert ist, was passiert ist, nach der Teilnahme an Let's Dance, die Entscheidung wieder so treffen, da teilzunehmen?
Ja, also ich hätte auch wieder wahnsinnigen Respekt vor dieser körperlichen Anstrengung, aber ich bereue das auf gar keinen Fall. Also ich dachte, ich könnte mich danach austricksen. Ich bin immer noch daran, falls mal sowas auf mich zukommen sollte, dass ich vielleicht beim nächsten Mal besser mache. Das ist so meine Devise. Okay, nicht geschafft. Sich nicht dafür fertig machen und beim nächsten Mal versuchen, es besser zu machen oder sich besser aufzufangen. Und das war auf jeden Fall eine ganz krasse Erfahrung und ja, habe meinen Körper auf eine andere Weise kennenlernen dürfen und diese Erfahrung möchte ich nicht missen.
Das ist wunderschön und zum Abschluss möchte ich dich gerne noch mal einmal fragen, wenn wir einen Strich drunter ziehen. Ich meine, es geht dir aktuell, du hast es ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es geht dir aktuell richtig gut, du verspürst weniger Druck, du machst anderen Content, du setzt dich für mentale Gesundheit ein und für Body Positivity. Und was ich besonders stark finde, du hast einen offenen Umgang mit dem Thema Therapie. Das ist ja auch das, was wir so in diesem Podcast auch so ein bisschen sensibilisieren wollen, dass es eben keine Schwäche ist, sondern eine absolute Stärke ist, zum Therapeuten zu gehen, wenn es einem eben nicht gut geht. Wenn du unter all die ganze Scheiße, die du erlebt hast in den letzten Jahren, einen Strich ziehen müsstest. Was hat dir am meisten geholfen, um an diesen Punkt zu kommen, an dem du jetzt stehst, würdest du sagen?
Auf jeden Fall Therapie. Auch wenn ich eine schwierige Phase meiner Family hatte, also wo ich keine Antworten hatte und für Angehörige ist es auch sehr schwierig. Auch meine Familie ist mein sicherer Hafen, sehr wichtig. Eine Beziehung mit bedingungsloser Liebe.
Mhm.
Das musste ich persönlich zum Beispiel auch kennenlernen. Dass es nicht an Bedingungen geknüpft ist, ist auch sehr heilsam. Und eben andere Erfahrungen machen. Ich denke, das schafft man nur, wenn man rausgeht und Dinge nochmal macht, mit denen man eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Weil man muss irgendwie diese negativen Glaubenssätze, wie die Welt da draußen so ist, muss man korrigieren. Und dann auch immer wieder diese Transparenz üben, dieses einfach aussprechen und das, wie soll ich sagen, Tabuthema aufbrechen. Und eben Eisbaden habe ich ja 2016 zum ersten Mal probiert. Das habe ich reaktiviert, um, kann man sagen, Coping Mechanisms oder einfach mal etwas für den Kopf nochmal aktiv zu machen.
Ich glaube, ein viel schöneres Schlusswort gibt es nicht, mit diesen konkreten Gamechangern von dir hier diese wunderschöne Folge zu verlassen. Ich glaube, ich nehme für mich auf jeden Fall mit, weil da bin ich noch nicht so gut drin, diese negativen Disketten zu überschreiben. Das versuche ich mir auf die Fahne zu schreiben. Und das finde ich total sinnergebend, gerade wenn ich darüber nachdenke, dass man diese negativen Erfahrungen im Bestfall dann nochmal mit einer positiven überspielen muss, damit man es auch komplett so löschen kann als Negativerlebnis. Hey Sophia, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, für deine Beschreibungen und ich glaube, dass du natürlich dir selber geholfen hast in den letzten Jahren, aber auch jetzt gerade mit dieser Offenheit und der Intensität des Gesprächs ganz vielen anderen da draußen hilfst. Deswegen danke ich dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke auch für das tolle und gehaltvolle Gespräch und was ich hier noch gerne erwähnen würde, also auch wenn ihr gerade akut Hilfe braucht. Ich arbeite ja auch mit der Fürstenberg Foundation zusammen. Mhm. Die hat auch einen ganz tollen Jugendbeirat, also die unterstützt mentale Gesundheit bei Jugendlichen und fördert sehr viel Aufklärung und da bin ich jetzt quasi neu im Team mit dabei als Schirmherrin, als wenn ihr eben ein Hilfsangebot braucht, dann schaut mal bei der Fürstenberg Foundation gerne vorbei.
Das ist doch wunderbar. Genau so gehen wir aus der Folge raus, das machen wir definitiv. Danke, danke, danke und bis bald.
Dankeschön, macht's gut, tschüss.
Wow, diese Folge ging irgendwie richtig tief unter die Haut. Also die wird sicherlich bei mir echt ganz, ganz viel aufmachen in der Nachbetrachtung, da bin ich mir sicher. Das, was Sophia da erzählt zum Thema Essstörung, das war schon wahnsinnig intensiv und ich glaube, es ist ein Thema, was so viele Menschen da draußen betrifft und deswegen bin ich Sophia so dankbar, dass sie sich so öffnet und dass sie generell so eine wichtige Stimme geworden ist im Kampf gegen Essstörungen. Und ich glaube, für all diejenigen, die Probleme mit ihrem eigenen Körpergefühl haben, mit ihrem eigenen Körpergewicht haben, ist die Folge wirklich unfassbar wertvoll, weil sie einem zeigt, genau das, was ich auch im Intro gesagt habe. Gut ist nicht das, was die anderen für richtig oder für gut halten, sondern gut ist nur das, was man selber möchte und nur das, wovon man selbst überzeugt ist. Und ich glaube, Sophia hat das so, so toll in ihrem Gespräch oder in unserem Gespräch dargestellt. Und ich hoffe, das alles könnt ihr mit nach Hause nehmen und könnt das vernünftig einordnen und lasst euch gesagt sein, ihr seid gut genug, glaubt mir. Und nur weil irgendwelche Instagram-Leute euch einreden wollen, dass so oder so der perfekte Körper auszusehen hat, muss das noch lange nicht die Wahrheit sein. Bitte, bitte glaubt mir das und nehmt das auf jeden Fall mit aus dieser Folge. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder, dann mit Kopfsache. Auch das Format geht weiter. Vielen herzlichen Dank wieder für die unfassbar vielen Fragen, die uns erreicht haben. Bitte macht genauso weiter. Das gibt uns richtig gutes Gefühl, wirklich. Wenn euch das alles hier auch gut gefällt, dann lasst auch nochmal 5 Sterne da, auch das hilft weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal wieder einen schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid und wann ihr das gehört habt. Und bleibt gesund, passt bitte auf euch auf. Euer Robin, ciao, ciao.
Das war Wie geht's mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.